Das ist ein Problem. Kinder und Nikoläuse, bitte nach unten. Okay, aber die Chefin hat was anderes gesagt.
Ja, die hat keine Ahnung. Also das ist ja so, die meinte ja, wir seien für Kinder. Deswegen wundert sie sich. Also wir sind nicht nur für Kinder. Ich bleibe mal oben. Ja, die sollen das schon hören. So, also ich dachte mir, ich bin nicht nur für die Kinder. Also ich soll jetzt runter zu den Kindern und da die Kinder bespaßen, ist ja alles super, dafür habe ich die anderen. Ich bleibe heute oben. Weil ich habe auch was für euch. Ich bin nicht nur für Kinder da und soll den Kindern ein bisschen was beibringen, sondern ihr könnt eine ganze Menge von mir lernen, deswegen bleibe ich jetzt hier oben. Also wäre ganz nett, wenn du so ein bisschen über mich erzählen könntest, den Leuten das so ein bisschen näher bringst.
Läuft. Machen wir. Aber setz dich kurz, damit du nicht so im Bild stehst. Also okay, der Nikolaus bleibt da. Nikolaus hat was mit uns zu tun. Abgemacht. Wir lassen uns drauf ein. Ich hoffe, Sie lassen sich drauf ein, du lässt dich drauf ein, dass Nikolaus eine ganze Menge mit dir zu tun hat. Herzlich willkommen. Mein Name ist Pascal Edebracht. Und ich bin hier eigentlich angestellt für die Jugendarbeit, aber ich finde, Erwachsene sind auch oft wie Jugendliche. Je älter sie werden, umso mehr. Genau, deswegen ist das ideal, dass wir jetzt auch Kinder, Jugend und Erwachsenen- und Seniorenarbeit alles überschneiden lassen in diesem Gottesdienst. Ja, dieser Morgen ist gut investiert, wenn du hier in der FEG bist, weil wir nehmen uns Zeit, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ist gar nicht so leicht, weil um das Wesentliche ist ziemlich oft eine ziemlich große Speckschicht drum gewachsen und die muss natürlich weggeschnitten werden, damit wir wieder an den Kern kommen, auch beim Nikolaus, wobei bei dir geht's. Also es sind eher Muskeln bei ihm als Speck, aber ansonsten in unseren Vorstellungen von dieser ganzen heiligen Weihnachtszeit, in der wir jetzt stecken, ist eine ganze Menge Speck drum gewachsen. Und ich freue mich, dass Gott uns heute Morgen mit seinen Ideen begegnet, uns auch frei macht von Dingen, die unnötig sind, uns ganz persönlich begegnet und uns zeigt, was echte Liebe ist. Das ist unsere Chance, das ist deine Chance heute Morgen. Und ich freue mich riesig drauf, weil es auch die Möglichkeit gibt, ganz konkret zu werden. Sie können heute Morgen, du kannst heute Morgen, ja, Prioritäten setzen mit diesem Gott. Von ihm lernen, dein Leben neu ausrichten, eine Entscheidung für ihn treffen, wie auch immer, aber dazu nachher mehr. Jetzt müssen wir erstmal den Nikolaus von seiner Speckschicht befreien und das tun wir natürlich zusammen, weil wir müssen rausfinden, das sieht man auch hier schon auf der ersten Folie, wie das überhaupt so ist mit Nikolaus, Weihnachtsmann und der ganzen Bande, die jetzt überall in Kaufhäusern und so um uns rumturnt. Also kleine Umfrage, wir stimmen das mal ab. Kleine Wahrheitsfindungskommission der FEG Heidelberg heute Morgen um 10 Uhr. Abstimmung. Ich frage und ihr könnt euch melden, wie ihr die Sache seht. Dann kommen wir der Wahrheit etwas näher. Also, welcher ist echter? Der Nikolaus oder der Weihnachtsmann? Kurz nachdenken, ja, nachgraben in deinen ganzen Kindheitserlebnissen und deinen sonstigen akademischen Erfahrungen mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann. Okay, jetzt einmal melden. Wer sagt, dass der Nikolaus der Echtere ist? Eieiei. Wer sagt, dass der Weihnachtsmann der Echtere ist? Alles klar. Oh, einer, okay, zwei. Nicht schlecht. Okay, das war leicht. Das habe ich ja schon hingeschrieben. Alles klar, das ist kein Lob für euch, ihr habt kein Lob verdient. So, nächste Frage. Wer bringt die Geschenke? Wer sagt, der Nikolaus bringt die Geschenke? Okay. Ich sag mal, das sind so 15. Wer sagt, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt? Oh, das sind locker mal 90. Und der Rest ist unsicher. Ja, natürlich die... Die Butler sagen natürlich Jesus, ne? Das ist ja eine Standardantwort. Damit schaffen die auch die komplette Buttzeit zu bestehen. Aber heute Morgen stimmt das nicht. Okay, also Mehrheit für den Weihnachtsmann. Nächste Frage. Wer hat die Rute? Die Rute, also hier. Wer sagt, dass der Nikolaus die Rute hat? Oh, das sind 10. Wer sagt, dass der Weihnachtsmann die Rute hat? Oh, das sind 15. Der Rest hält sich betreten oder ist für Knecht Ruprecht. Wer trägt das goldene Buch mit sich? Wer ist für Nikolaus? Oh ja, das sind jetzt locker 60, okay? Wer ist für den Weihnachtsmann? Okay? Das sind 30. Okay? Wer wurde von Coca-Cola erfunden? Wer ist für Nikolaus? Wer ist für Weihnachtsmann? Wow. Ja? Ist nicht die ganze Wahrheit, aber vor wem haben die Menschen am meisten Angst? Oder mehr Angst? Wer sagt vor dem Nikolaus? Okay. Oh, das ist eine ganze Menge, die richtig Angst haben noch, auch aus ihrer Kindheit. Wer sagt, dass der Weihnachtsmann mehr Angst macht? Das sind wenig, aber auch ein paar, wo der Weihnachtsmann traumatische Kindheitserfahrungen hervorgerufen hat. Okay, aber Mehrheit für Nikolaus, er macht mehr Angst. Okay, von wem steht etwas in der Bibel? Wer ist für Nikolaus, also mehr in der Bibel, von wem steht mehr in der Bibel? Vom Nikolaus oder vom Weihnachtsmann? Wer ist für Nikolaus? Okay, ja, also 20 wieder. Die üblichen 20 beim Nikolaus. Und wer ist für den Weihnachtsmann, dass er von ihm mehr in der Bibel steht? Einer? Du hast deinen Butt-Abschluss schon, ne? Ja, alles klar. Ah, man kann Dinge auch rückgängig machen. Nee, aber natürlich steht ja... noch eine Frage. Welcher gefällt dir ganz persönlich besser? Nikolaus? Okay. Und Weihnachtsmann? Okay, klare Mehrheit für den Nikolaus. Sehr interessant. Ja, also wir feiern heute das Original und wir räumen jetzt mal auf mit ein paar Lügen und ein paar Erfindungen von Coca-Cola und so weiter. Nikolaus selbst ist ein absolut faszinierender Mann gewesen. Er hat wirklich gelebt und ist über diese Erde spaziert und hat sehr, sehr inspirierende und gute Dinge getan. Und er hat eigentlich das erlebt und gelebt, was wir, glaube ich, alle brauchen. Besonders jetzt in den nächsten paar Wochen bis Weihnachten. Aber auch in unserem ganzen Leben. Ich glaube, er hat etwas gelebt, wonach wir uns alle sehr sehnen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Aber er hat es geschafft. Naja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Auf jeden Fall ihn feiern wir heute und seine Idee. Und das aber natürlich, was Gott in sein Leben gelegt hat, woraus er all das tun konnte, was er getan hat. Darum geht's. Und um ihn ranken sich zu viele Legenden. Auch eine Menge Legenden, die ins Unglaubliche sprießen und wuchern. Deswegen habe ich euch mal versucht, die einzigste Rekonstruktion seines Antlitzes mitzubringen, wie er höchstwahrscheinlich ausgesehen hat. Und das seht ihr jetzt auf dem nächsten Bild. Da ist er. Ziemlich traurige Gestalt irgendwie, ne? Dafür, dass er so viele Menschen fröhlich gemacht hat. Bisschen tiefe Augenhöhlen und so, könnte mal wieder geschminkt werden. Aber so sah er höchstwahrscheinlich im Original aus. Das haben russische Wissenschaftler 2014, also gerade erst rekonstruiert anhand einer Reliquie der katholischen Kirche und haben festgestellt, dass also auch der irgendwelche krassen Sachen in seinen letzten Lebensjahren erlebt haben muss. Er hat mehrere Quetschungen an der Schädelhöhle, hat man gefunden an dieser an der Reliquie. Und man vermutet, dass es aus einer Zeit war, also er hat ja so 310, 320, um die Zeit müsste das passiert sein, dass er wohl auch längere Zeit im Gefängnis gewesen ist und großer Kälte auch ausgesetzt war. Und dadurch kommen diese Verformungen an seinem Schädel. Das sind alles Vermutungen, die man anstellt, aber auf jeden Fall ist er ziemlich stark in die Christenverfolgung so um 320 hineingeraten und ist da ganz schön unter die Räder gekommen der damaligen Zeit und der damaligen Mächte. Er war auch großer Theologe, er hat also ziemlich viel mitgewirkt, zum Beispiel im ersten Konzil von Nicäa und hat da ziemlich gut vermittelt, sagen so die Geschichtsschreiber, und so auch die verschiedenen Positionen zusammengebracht. Also er war ziemlich vieles gleichzeitig und, das finde ich richtig cool, er war Türke. Nicht schlecht. Er war Türke und der Ort, wo er gewirkt hat, ist da, wo wir alle so in Urlaub immer fahren, richtig schön unten da bei Antalya an der Küste. Schön, dass die Türken sowieso so nett sind. Wo haben wir hier eigentlich ein paar Türken? Einmal Hände hoch. Einer? Einer nur, okay. Oh, ich hatte aus meinem Fußballverein mindestens 10 eingeladen, kein einziger ist gekommen. Natürlich eine schwache Leistung. Sonst noch irgendjemand aus meinem Fußballverein da? Oh Mann, das ist hart. Und können nicht nur schlecht Fußball spielen, sondern kommen auch nicht. Ja, naja gut. Also auf jeden Fall ist er Türke gewesen. Und er kam schon ziemlich früh, also mit 19 Jahren, ins Kloster und wurde dort zum Abt. Das war spannend, weil dadurch wurde er auch aus seiner Familie rausgenommen. Es war dann auch so, dass seine Eltern an der Pest starben. Und die waren ziemlich wohlhabend. Also haben sie ihm ein sehr großes Erbe hinterlassen. Und das ist das, was ihn eigentlich so berühmt gemacht hat. Das, warum heute noch alle an ihn denken und es auch zu dieser krassen Tradition mit ihm kam. Denn er hat dieses Erbe nicht für sich genommen, sondern er hat dieses Erbe verschenkt. Und zwar mit vollen Händen. Nicht so wie wir eben, als der Klingelbeutel kam, so einen kleinen Teil, sondern er hat alles verschenkt. Und zwar an Leute, denen es damals ganz schlecht ging. Es war eine riesige Armut zur damaligen Zeit und viele Väter mussten ihre Töchter in die Prostitution geben, damit irgendwie die Familie überlebt und sie hatten nicht genügend Mitgift für die Töchter, damit die überhaupt einen Mann hätten finden können. Also mussten sie in die Prostitution, um dann das als Mitgift nutzen zu können, was sie verdient haben, um dann überhaupt Männer zu finden. Und er hat also sein Erbe genommen und jetzt wird's interessant, unter Türen durchgeschoben und durch Schornsteine durchgeschmissen. Und es war damals so, dass viele Leute dann so ihre Socken, also irgendwie unten am Feuer halt hängen hatten, um die trocknen zu lassen. Und da ist dann, zack, die Moneten reingefallen und die Mädchen waren gerettet. Das ist, glaube ich, so der Teil, den man von der Nikolaus-Geschichte wirklich glauben kann. Und dadurch ist er als der große Schenker bekannt geworden. So, später hat Luther dann gesagt, ach du Mist, das ist ja alles viel zu weit gegangen mit dem Nikolaus. Die Katholiken, die machen da ein riesen Ding draus und so weiter. Der wird bald größer als Jesus. Also müssen wir das wieder ein bisschen eindämmen. Und er hat gesagt, weil bis dahin war es nämlich wirklich so wie ihr eben auch abgestimmt habt. Ihr habt andersrum abgestimmt. Aber bis dahin hat der Nikolaus die Geschenke gebracht. Natürlich, der Nikolaus war der Geschenkebringer. Das hatte mit Weihnachten gar nicht so viel zu tun. Und Luther hat gesagt, das müssen wir ändern, ab jetzt bringt das Christkind die Geschenke. Wir müssen mal so ein bisschen vom Nikolaus weg. Also so einen kleinen Stich ins Herz der Katholiken damals. Und das Spannende war aber, dass Luther dann doch viel katholischer war, als man dachte, weil man sieht das in seinen Aufzeichnungen, auch seinen Abrechnungen, er hat eine Menge Geschenke für seine ganzen Pflegekinder gekauft, auch immer am Nikolaustag. Also er war trotzdem auch Fan vom Nikolaus, aber hat versucht, das Ganze aufs Christkind zu verlagern. Ungefähr so lief das. Auf jeden Fall hat der Weihnachtsmann damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt, sondern der kam viel später, so 1880 und dann 1930 ganz stark durch Coca-Cola. Die haben es geschafft und die haben ein Wahnsinns-Ding daraus gemacht. Und wichtig, das müssen wir uns merken, der Nikolaus hat keine Rute, der Nikolaus hatte kein goldenes Buch, der echte, und er hat auch keine Strafen verteilt. Man braucht von Nikolaus keine Angst haben. Ihr seid befreit, weil Nikolaus ist einfach nur gut gewesen. Nikolaus ist einer gewesen, der unser Vorbild sein könnte, der dein Vorbild sein könnte, denn er hat es geschafft, selbstlos zu lieben und alles herzugeben, ohne etwas bei sich zu behalten. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was ich jedem hier ganz persönlich wünsche und auch mir, dass ich das schaffe. Aber ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht schaffen. Das ist nichts zum Schaffen. Wir schaffen eine Menge in unserem Leben und tun alles Mögliche. Aber an dieser Stelle, das können wir nicht. Wir können nicht einfach nur so selbstlos hergeben. Irgendwie ticken wir so nicht. Das kann nicht gehen, wenn wir es nicht irgendwo gelernt haben. Das kann nicht gehen, wenn wir nicht selber so beschenkt worden sind. Dann werden wir niemals die Freiheit haben, loszulassen und herzugeben, was Besitz ist und was wir alles so festhalten, um uns an irgendwelche falschen Sicherheiten zu klammern. Ich glaube, das ist das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Und das liegt daran, dass wir schon gar nicht fähig sind, uns wirklich beschenken zu lassen. Gerade wir Erwachsenen. Deswegen ist gut, Nikolaus, danke, dass du da geblieben bist. Wir müssen das lernen. Wir müssen jetzt lernen, unbedingt lernen, beschenkt zu werden. Wenn wir das nicht können, können wir auch niemals so wie Nikolaus weiterschenken. Ich erlebe das überall. Angefangen bei meiner Oma, mal als Beispiel. weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei Ihnen ist, aber meine Oma, die ist so eine, wenn die was geschenkt kriegt, erstens mal, die packt die Geschenke gar nicht aus, sondern die legt die hin und versucht die vor dem Ablaufdatum dieser Pralinen sozusagen weiter zu verschenken. Ne? Ungeöffnet. Das heißt, immer wenn man was von ihr kriegt, muss man genau gucken, ist das Ablaufdatum noch okay? Kann man es vielleicht nochmal weiter verschenken? Ganz wichtig. Ja. Ich bin auch aus so einer Gegend, wo eine Menge Sparschweine wohnen. Ich bin selber auch so geprägt. Aber sie macht zum Beispiel auch, wenn sie was geschenkt bekommt, muss sie demjenigen auch unbedingt was zurückschenken. Also die hat, leider ist sie schon etwas, also sie ist zwar schon etwas älteren Semesters, aber hat es noch nicht gelernt, sich einfach mal frei beschenken zu lassen. Ja, dann zum Beispiel bei meiner eigenen Hochzeit. Weiß nicht, wer hier schon geheiratet hat. Aber auch Katastrophe im Prinzip. Also wir haben zwar viele tolle Geschenke gekriegt, aber wir haben genau Buch geführt über diese Geschenke. Ne, damit wir nachher bei den Dankeskarten auch ganz genau erwähnen können, was wir bekommen haben. Ist eigentlich schlau und auch super, weil man dann ja auch nett Danke sagen kann. Aber so ganz frei sich beschenken zu lassen, wäre was anderes, ne? Also da würde man gar nicht darüber nachdenken. Oder was gibt's noch für Beispiele? Ach ja, zum Beispiel mit den Jugendlichen. Ich finde, alle Jugendlichen müssten mal lernen zu trampen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, so an der Straße zu stehen und zu trampen. Weil da bist du endlich mal auf Hilfe angewiesen. Wir müssen unbedingt in Situationen kommen, glaube ich, wo wir auf Hilfe angewiesen sind. Ich hoffe, ihr Eltern seid alle einverstanden damit. Nein, das ist ja okay, wenn nicht. Aber trampen zum Beispiel, mal nicht im eigenen Auto sitzen und mal nicht alles selber in der Hand haben, mal nicht alles selber machen können, sondern angewiesen und nicht unabhängig sein. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir das nicht lernen, dann haben wir ein Problem. Und außerdem ist ja auch das Problem, dass du vielleicht viel zu reich bist. Dass es für dich unglaublich schwer ist und weil das Geld in deinen Taschen so schwer ist. Und in meinen zum Beispiel auch. Wir halten fest daran. Ja, und erst recht, wenn es um die Sache mit Gott geht, dann ist es auch unglaublich schwer, uns beschenken zu lassen, weil da geht es noch um viel mehr, als nur um Dinge, die man festhält oder in die Tasche steckt. Gott hat noch viel, viel mehr für uns und es ist unglaublich schwer, das zu akzeptieren und loszulassen. Aber das Coole an seinem Geschenk, das Tolle an seinem Geschenk ist, es ist nicht nur so ein Geschenk, was ich in die Tasche stecke oder mir hinstelle oder was ich so konsumiere, sondern es ist ein Geschenk, und das sehen wir bei Nikolaus, das dich mit reinnimmt. Es ist ein Geschenk, das dich vereinnahmt, das dich ausfüllt und zwar so ausfüllt, dass es überfließt und so viel ist, dass du nicht anders kannst, als es weiterzugeben. Das ist kein Geschenk zum Behalten, das kann man nicht, das ist zu groß. Es ist auch nichts zum Besitzen, sondern es ist etwas, was wir erleben, von dem wir begeistert werden und was automatisch weitergeht an die Leute um uns her, wie bei Nikolaus. Ich glaube, dieses Schenken ist der Schlüssel zum Glück. Dieses Beschenktsein und Weiterschenken und ist auch die Lösung vieler Probleme unter uns. Nikolaus hat geerbt, hat dafür nichts getan, hat es einfach bekommen. Und er war, und das ist ein gutes Bild dafür, was auch für uns gilt, von Gott beschenkt zu sein. Wir sind Kinder Gottes. Und als Kind Gottes, da kannst du nichts gegen tun, du wirst einfach von ihm beschenkt. Das hast du dir nicht ausgesucht, nicht erarbeitet, dazu hast du nichts Richtiges getan. Tja, aber selbst die Besten und Reichsten und Schönsten unter uns auf dieser Erde kriegen das nicht hin. Ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, weiß nicht, wer das gesehen hat, Mark Zuckerberg hat auch so eine Art Geschenksaktion gestartet, jetzt an Weihnachten. Gründer und Erfinder von Facebook, der ist richtig reich, 45 Milliarden Dollar hat er auf seinem Konto oder wo er es rumliegen hat, vielleicht auch im Socken oder so unterm Bett. Aber er hat sich entschieden zu sagen, ich spende davon 99%. 99% meines Besitzes, er hat sein erstes Baby jetzt vor einiger Zeit mit seiner Frau zusammen bekommen und die haben gesagt, jetzt ist es soweit, wir haben die Wahrheit erkannt, wir wollen alles wegschenken, wir behalten nur 1%. Ja, aber wie das so ist bei Superreichen, ist da ein kleiner Verdacht bei der ganzen Sache, denn eventuell tut er das nur, um sein Image erstens aufzupolieren, Wahnsinns-Image-Erfolg, was er damit erzielt hat, und zweitens, um unglaublich viele Steuern zu sparen. Denn durch Spenden und Schenken kann man unglaublich viele Steuern sparen, so wie viele andere Superreiche das auch schon getan haben. Also das ist nicht das Schenken, wovon wir hier reden, sondern es geht um ein Schenken ohne eigene Vorteile. Ganz wichtig. Schenken ohne eigene Vorteile. So, wir gucken kurz in einen, nicht kurz, sondern wir gucken in einen richtig tollen Text, Matthäus 25. Und das ist ein bisschen verrückter Text. Man denkt vielleicht auch nicht, dass der direkt was mit Weihnachten zu tun hat, weil es ist so ein bisschen apokalyptisch und eher unweihnachtlich, auch un-Nikolaus-mäßig. Aber ich glaube, wenn wir tiefer in den Text gucken, werden wir sehen, dass es sehr, sehr viel mit dem zu tun hat, worüber wir gerade geredet haben und womit wir uns gerade beschäftigen. Jesus erzählt in dieser Geschichte seinen Jüngern, worauf es wirklich ankommt. Das ist jetzt kein Gleichnis oder so, sondern eine echte Rede Jesu an seine Jünger. Darum, worum es ihm eigentlich geht. Und wir fangen mal mit den ersten Versen an. Das ist so, die Szenerie wird da erklärt. Matthäus 25, Vers 31, das ist Luther-Übersetzung, was ihr hier lest. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Wow. Einstiegssatz, das ist die Szene. So sieht's aus. Der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, ist auch so ein ganz endzeitlicher Begriff von ihm. Der kommt aus dem Alten Testament von Daniel. Er schreibt also da von dem Menschensohn und von diesen letzten Tagen, in denen der Menschensohn das Gericht über die Welt halten wird. Und das ist genau diese Situation. Alle Engel sind da, er sitzt auf seinem Thron, der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt sein. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken stellen. Okay, alle Völker. Wird viel spekuliert, wer damit gemeint ist. Ich würde mal sagen, es sind alle damit gemeint, wobei bei den Juden müsste man nochmal diskutieren. Da sind sich die Experten nicht sicher, ob die damit auch gemeint waren, aber es sind auf jeden Fall, bist du auch gemeint, sagen wir es mal so. Und jetzt geht es also um das Weltgericht. Scheinbar. Aber ihr werdet gleich merken, es geht überhaupt nicht wirklich um diese allerletzten Tage. Ne? Das ist ja auch manchmal so, was man über Christen sagt, die denken nur über die Ewigkeit nach und über das, was am Ende kommt und dass sie am Ende gut dabei wegkommen. Nee, das ist überhaupt nicht so. Auch wenn die Einstiegsszene so scheint, es geht um das Hier und Jetzt. Es geht um deinen Alltag. Vers 34 bis 36. Da wird dann der König sagen, zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das finde ich schon mal interessant, weil es gibt gar keine Gerichtsverhandlung. Es gibt gar keine, keiner darf reden, keiner darf Aussagen machen oder sich verteidigen. Es gibt keine Anwälte, nichts. Die Zeugen werden nicht befragt, sondern der König entscheidet. Der König ist hier so mächtig und so groß, dass er einfach von Anfang an die Wahrheit offenlegt und zeigt, wer auf welche Seite kommt. Und jetzt kommt die Begründung. Vers 35, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Hat Philipp gerade eben erzählt. Krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Also es geht hier zwar ums Weltgericht und um irgendwelche Ewigkeitsfragen, aber es wird unglaublich konkret. Es wird ganz alltäglich. Es geht darum zu trinken, also durstigen Trinken zu geben, hungrigen Essen zu geben, nackten Kleidung zu geben, fremden Gastfreundschaft zu geben, Leute im Gefängnis zu besuchen, Kranke zu besuchen. Ja, das hört sich ehrlich gesagt alles viel zu normal an für diese Riesenszene, die hier aufgebaut wird. Viel zu normal. Und ich vermute auch, die Leute, die in dieser Szene sind, fanden das auch viel zu normal. Die konnten das nicht fassen, dass diese Kleinigkeiten, Alltäglichkeiten was mit der Ewigkeit zu tun haben sollen. Und die haben vielleicht zu Menschen so gesagt, hey, jetzt komm mal zu den wichtigen Dingen. Und dann antworten sie ihm in Vers 37. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Und wann haben wir dich krank erlebt oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Es ist an uns vorbeigegangen, haben wir gar nicht gemerkt. Und jetzt kommt der Schlüsselvers, die Pointe des ganzen Textes, Vers 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen Geringsten, das habt ihr mir getan. Jesus hat also in diesen Leuten gelebt. Er war in diesen Leuten anwesend und ist in diesen Leuten da, in den geringsten Brüdern. Das ist ein sehr interessantes Bild, auch wenn es natürlich wieder zu Spekulationen führt, wer genau ist damit gemeint, mit diesen geringsten Brüdern? Die Ausleger sind sich auch da nicht sicher. Es gibt keine ganz sichere Antwort, wer genau damit gemeint ist. Es wird viel spekuliert. Aber ich sage jetzt mal ganz lässig von hier vorne, es ist dein Nächster gemeint. Der, der dir am nächsten ist. Den du als allererstes mit echter Liebe beschenken könntest. Wer könnte das sein? Überleg mal kurz, wer ist dir am nächsten? Ich würde sagen, es gibt noch einen, der dir noch näher ist, als den, an den du vielleicht gerade gedacht hast. Nämlich du selbst. Du selbst bist ja mal in erster Linie der Nächste. Und du selbst hast diese Liebe am allernötigsten. Du selbst bist auch einer von den Geringen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt wollen wir uns noch die letzten Verse angucken, weil jetzt wird's ziemlich hart. Denn es gibt auch einen zweiten Ausgang und eine zweite Gruppe, nämlich die zur Linken sitzen. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, achso, das gibt's nicht mehr, egal, lese ich euch vor. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, ja Herr, wann haben wir dich denn hungrig und durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Wir haben dich nicht gesehen. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wow. Ja, ganz schön krass. Und auf einmal werden diese alltäglichen Liebeswerke zu einer sehr, sehr entscheidenden und unglaublich wichtigen Sachen. Ja, zu einer Priorität. Also das können wir uns merken. Hier geht es nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht nicht darum, alles richtig zu sagen. Es fällt uns Christen oft ganz leicht, große Sprüche zu machen, von vorne große Predigten zu halten, vielleicht auch theologische Fragen aufzuwerfen, diese theologischen Fragen zu diskutieren und dann zu entscheiden, was richtig und falsch ist. Nee, darum scheint es gar nicht zu gehen. Auch wenn Sie neu sind, heute zum ersten Mal vielleicht da sind, wir als Gemeinde sind darin übrigens die Besten, theologisch rumzudiskutieren und daran Dinge zu entscheiden und festzumachen. Und das ist ein Riesenproblem von uns Christen. Da können wir unglaublich leicht reinverfallen. Nee, es geht um was ganz anderes. Es geht darum zu lieben. Und wir laden Sie ein, mit uns zusammen das bei Jesus zu lernen. Wir als Gemeinde, als Christen, die vielleicht schon alte Hasen sind, haben das genauso nötig wie die Frischlinge oder Leute, die noch nichts davon wissen. Wir brauchen diese erste Liebe, diese selbstlose Liebe, die wirklich die Welt verändert. Das andere wird die Welt nicht verändern. Ja, und worum es hier auch nicht geht in diesem Text, ist der Himmel. Es geht eigentlich gar nicht wirklich um den Himmel und besonders auch nicht um die Frage, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Was muss ich dafür tun? Jemand, der jetzt versucht, anhand dieses Verses ab demnächst so richtig zu lieben, so wie es hier beschrieben ist, um dann in den Himmel zu kommen, der hat das alles überhaupt nicht verstanden, was da steht. Es ist genau der falsche Weg, weil das wäre eben genau diese berechnende Liebe. Diese Liebe, die den eigenen Vorteil sucht. Auch da müssen wir Christen uns ermahnen lassen. Nein, es geht nicht darum, dass du irgendwelche Dinge tust, damit du am Ende in den Himmel kommst, sondern es geht darum, dass du frei bist, alles loszulassen und herzugeben, nicht für deinen eigenen Vorteil. Ja, also einige Irrtümer über Christen müssen einfach aufgeklärt werden. Das ist wichtig. Aber nochmal zurück zum Du, hatte ich ja eben erwähnt in den Versen. Also das finde ich so wichtig, dass wir das erkennen. Du bist der Erste von diesen Geringen. Du bist der Erste, der das braucht. Du bist der Erste, der von dieser Liebe erfasst werden muss. Sonst passiert gar nichts. Das ist echt wichtig, dass wir das einsehen, glaube ich. Das ist echt wichtig, dass wir das zulassen, dass wir selber bedürftig sind und angewiesen sind. Du bist nicht unabhängig. du bist sehr, sehr abhängig. Auch wenn du dir vielleicht ständig in deinem Leben was anderes vormachst oder vorlügst, das würde ich echt als Lüge bezeichnen. Wir brauchen Hilfe. Also du bist der Erste, der diese Liebe braucht. Zweitens, Jesus ist dieser Geringe, sagt er ja. Wir treffen ihn dort bei den Geringen. Und das ist typisch Jesus, weil Jesus war immer da, wo die Geringen waren. Jesus war immer da bei den Armen und so, das ist sein Lieblingsplatz. Da gehört er hin, zu den Kleinen, den Armen, den Schwachen. Er ist nicht mit der S-Klasse angefahren, sondern er ist ganz anders angekommen in dieser Welt. Er ist selber sogar einer von diesen Geringen. Er besucht die nicht nur hier im Patrick Henry Village und macht da irgendwie irgendwas Schönes für die Armen, sondern er wohnt bei ihnen. Er ist selber Flüchtling. Er ist Flüchtling. Und ist als Flüchtling schon auf diese Welt gekommen, als Baby. Konnte sich gar nicht entscheiden, sondern ist einfach angekommen und war ab da auf der Flucht, bis sie ihn am Ende aus dieser Flucht heraus in den Tod getrieben haben. Er war hungrig, er war durstig, er war fremd, er war nackt, er war gefangen genommen und er war am Ende umgebracht. Philipper 2 sagt, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das heißt, er behielt seine Gottheit, seinen ganzen Luxus, den er hatte, all sein Kapital, behielt er nicht wie ein Raub bei sich, als Beute, als Besitz, sondern entäußerte sich selbst. Also verließ sich selbst seine Göttlichkeit und nahm Knechtsgestalt an und ward der Erscheinung nach als Mensch erkannt, so wie wir. So krass ist er gering geworden, so krass ist er arm geworden, hat alles losgelassen, was er eigentlich hatte. Also wenn wir nach Gott auf der Suche sind, dann treffen wir ihn dort. Wenn wir wirklich die großen Fragen klären wollen, wenn wir wirklich dick im Business sein wollen, was Gott angeht, dann müssen wir zu den Geringen. Dann werden wir ihn dort finden. Und wenn wir dort sind, dann werden wir auch erleben, was Weihnachten wirklich bedeutet. Ja, und als Drittes natürlich, dieser Geringe ist dann der andere. Wenn ich erkannt habe, dass ich es bin, dass Jesus es ist, dann werde ich automatisch zu den anderen gehen. Das ist nicht etwas, was ich für mich behalten kann. Denn wenn du begriffen hast, ja, wie sehr du geliebt bist, dann liebst du die anderen. Das ist das Gebot der Nächstenliebe. Liebe dich, so wie Gott und deinen Nächsten. Diese drei Liebeswerke. Und dann kannst du die Geschenke mit vollen Händen aus dem Fenster schmeißen. Brauchst nichts für dich behalten. Zum Ende noch eine kleine Geschichte, in der du dich vielleicht wiederfinden kannst. Eine wunderbare Geschichte. Ich sage mal, diese Geschichte hat sich hier oben am Berg so zugetragen. Emmertsgrund, Geiberg, so die Ecke. Drei Bäume stehen dort oben. Drei Bäume. Und diese drei Bäume, so wie das bei uns allen ist, haben riesige Träume. Besonders was Gott angeht. Weil sie sind ziemlich korrekte Christen. Und diese drei Bäume haben große Pläne. Und immer sonntags, wenn sie sich so richtig heilig fühlen, dann kommen sie ins Gespräch. Sie stehen auf ihrer Lichtung und besprechen die Frage, ja, wie ihr Leben wohl mal weitergehen könnte. Und alle drei haben große Pläne. Der erste Baum sagt, ja, ihr anderen, hört mir mal zu. Wisst ihr, was aus mir mal werden wird? Ich werde eines Tages zu einem wunderschönen Schiff verbaut werden. Ich werde das größte und herrlichste Schiff, was es auf Erden gibt. Und auf mir wird der König über die Weltmeere schippern und seine ganze Macht der Welt zeigen. Das ist mein Plan. Das wird eines Tages mit mir geschehen. Sagt der zweite Baum, jetzt mal halblang. Jetzt bin ich dran. Pass mal auf, weißt du, was aus mir wird? Aus mir wird ein Himmelbett gebaut. Ja, ich bin nicht nur das Schiff oder so, sondern ich bin das Himmelbett. Da, wo der König ganz privat nachts, wenn ihn keiner sonst sieht, drin schläft. Ja, ein Himmelbett mit unglaublich schönen Verzierungen und Schnitzereien. In diesem Himmelbett wird der König seine ganze Herrlichkeit bei Nacht zeigen. Na gut, sagt der Dritte. Ja, ich werde noch krasser. Weil bei mir, aus meinem Holz, wird nämlich der Thron vom König gebaut. Stellt euch vor, die ganzen Völker der Welt knien nieder vor diesem König und werden zu ihm rufen und ich werde der Thron sein, auf dem er in dem Moment sitzt. Ein wunderschöner Thron mit Gold behangen und mit auch unglaublich schönen Schnitzereien. Der Sonntag geht vorbei und es gehen viele Jahre ins Land. Eines Tages kommen die Waldarbeiter auf den Geiberch und den Emmertsgrund und hacken die Bäume ab. Die Bäume werden gefällt und kommen auf den Neckar und treiben so durch die Welt, werden transportiert jahrelang. Und eines Tages kommt der erste Baum an und wird verarbeitet. Aus ihm wird ein kleines, mickriges Boot, ein Fischerboot. So eins, wo eigentlich keiner rein will, weil es stinkt und was richtig billig zusammengekloppt wurde. Und auf diesem Boot macht ein Fischer jeden Tag seine Alltagsarbeit. Aber eines Tages kommt ein Mann und fragt den Fischer nach seinem Boot und sagt, du Fischer, lass mich mal da rein. Und das Holz wundert sich, aber dieser Mann steigt ein. Er scheint ganz normal, aber dann hören ihm die Massen zu. Dann hört ihm die ganze Welt zu und dieses kleine Boot liegt kurz am Ufer und dieser Mann spricht unglaubliche Worte zur ganzen Welt. Dieses Holz, dieser Baum hatte sich gewaltig getäuscht. Aber der König ist in ihm gefahren. Und das zweite Holz erlebt was Ähnliches, aber irgendwie doch auch was ganz anderes. Es wird verarbeitet zu einer Krippe. Und diese Futterkrippe, die wird irgendwo am letzten Ende der Welt, im letzten Ort, den keiner kennt, und dort im letzten Stall, verarbeitet zu einer Krippe und dort fressen jahrelang die Tiere daraus und es steht im Mist dieses Stalls. Und eines Tages kommt ein Pärchen da rein, was auch ganz gut dahin passt, und nimmt diesen Stall und nimmt diese Krippe und legt ihr Baby da rein. Und es ist der König der Welt. Und das Holz hat sich gewaltig getäuscht und ist gleichzeitig gewaltig überrascht. Denn das ist der König, der da liegt. Und der dritte Baum, dem geht's ähnlich, aber irgendwie noch viel schlimmer als den anderen. Er wird jahrelang umher geschippert auf den Seen, saugt sich voll mit Wasser und liegt dann in einer Müllkippe, also nicht so am Ende der Welt, aber in einer ziemlich wichtigen Stadt. Und auf dieser Müllkippe wartet es auf seine Bestimmung, aber es ist verbogen und alt und knorrig. Und dann kommt ein Tischler und baut daraus drei Kreuze. Und diese drei Kreuze werden dort auf dieser Müllhalde direkt aufgestellt. Und es passieren schreckliche Dinge. Der dreckigste Ort auf der Müllhalde wird der dreckigste Tat getan. Diese drei werden gekreuzigt. Und das Holz hat sich gewaltig getäuscht. Und ist gleichzeitig gewaltig überrascht, weil da hängt der König der Welt. Und da stirbt der König der Welt. Kein Thron, aber ein Kreuz. Ja, ich lade dich ein, so als Bäumchen, keine Ahnung, wo du stehst, ich stehe auf dem Emmertsgrund, dich einzulassen auf diese ganz andere Geschichte mit Jesus. Gott will mit dir den unteren Weg gehen, den ganz, ganz unteren Weg. Dort trifft er dich, dort begegnet er dir, da, wo du gering bist, nicht da, wo du glänzt. Da, wo du gering bist, da will er die intensivste Gottesbegegnung mit dir haben. Wir haben es geschafft, Weihnachten so ein bisschen zu vergolden mit romantischer Stallgeschichte und Familienfeier und mit Gans und Raclette und Würstchen und Kartoffelsalat. Aber beim Kreuz haben wir es noch nicht so ganz geschafft. Das bleibt ziemlich hässlich. Das Kreuz bleibt ziemlich übel. Das kann man schlecht schmücken und kann man schlecht so in die Familienfeier einbauen. Aber eigentlich gehört es genau dahin an Weihnachten. Da gehört es hin. Ja, ich lade dich ein, diesen Jesus zu treffen und das heute Morgen ganz konkret zu machen. Wir werden jetzt gleich noch Musik hören. Die Band kann vielleicht auch sogar schon nach vorne kommen. Und ich lade dich heute Morgen ein, konkret zu werden und mit diesem Jesus Schritte zu gehen, dich für ihn zu entscheiden, zu sagen, yo, so ein Weg, das stelle ich mir auch vor. Das ist cool. Wie das genau läuft, werde ich euch gleich noch erklären, was es für Möglichkeiten, was es auch für Geschenke für jeden Einzelnen gibt. Amen.